Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
Ein Podcast vom NDR.
Heute mit einem Kinderbuchschwerpunkt und da muss natürlich auch unsere literarische Vorspeise aus einem Kinderbuch sein. Ich habe dir gleich für den Anfang eine Musik mitgebracht und du darfst mal raten, aus welchem Land mein Kinderbuch und die dazugehörige literarische Vorspeise kommt.
Ja, Mats ab.
Komm, Adolfina, hol mich am Hals. Komm, Adolfina, komm, Adolfina, spielen, man spielen.
Herrlich,
oder?
Ja, komm, Adolfina, habe ich irgendwie so gehört.
Und die Sprache?
Und ich dachte, es sei ein bisschen österreichisch, aber ich dachte, es ist skandinavisch.
Ja.
Ja, Schweden.
Schweden.
Ja,
welche Autorin verbindest du sofort mit Schweden?
Ja, Astrid Lindgren.
Sehr gut.
Ja, die erste Frage schon. Gilt das schon als Quizfrage? Nein.
Schön wär's. Ja, und in Astrid Lindgrens Büchern geht es ja sehr viel um Essen. Also da gibt es diverse Gerichte, die da serviert werden. Pfannkuchen und Zimtwecken und Blutklöße. Ich hatte die Qual der Wahl.
Die literarische Vorspeise.
Eat, Read, Sleep, der Bücherpodcast mit der kulinarisch-literarischen Komponente. Heute mit
Daniel Kaiser
und Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und sorgen dafür, dass euch der Lesestoff niemals ausgeht.
Wir haben vor allen Dingen Spaß am Lesen. Also wir sind keine Literaturpäpstinnen und Päpste. Wir haben einfach wirklich Spaß und wir wollen unsere Leseerlebnisse mit euch teilen. Mit aktuellen Büchern, mit Lieblingsbüchern und auch einem Quiz.
Genau. Und heute in unserer ersten Adventsfolge sozusagen, da wollte ich mal direkt, Daniel, für Gemütlichkeit sorgen.
Gibt's was mit Zimt?
Aber ich hoffe, es duftet noch. Ich habe es nämlich heute kurz vor der Aufzeichnung gebacken.
In einer wunderbaren Keksdose, die du mir rübergibst gerade. Moment. Darf ich schütteln?
Nein, besser nicht.
Darf
also
ich
warte mal, ich gebe dir noch eine. Serviette zum. Damit du dich nicht einsaust.
Ein bisschen wie Weihnachten.
Ja, jetzt muss man da reinriechen.
Okay, jetzt rieche ich erstmal.
Nein, doch, ohne Deckel.
Okay, jetzt mache ich den Deckel auf. Ups, na komm. Ah! Oh ja, die riechen, das riecht ja wie auf dem Hamburger Dom, das riecht wie auf dem Rummel, wie auf dem Volksfest. So ein bisschen, also das sind so Zuckerbrezel. Es sind so Teigbrezel mit sehr viel Zucker. Das sieht aber sehr lecker aus. Ich nehme sofort einen raus, ja?
Ja, auf jeden
Fall. Und sie sind schön weich und ich beiß rein und es ist, während ich beiß, kannst du ja sagen, was es ist.
Ich würde mal sagen, dass du mal überlegst, aus welchem Astrid Lindgren Buch das sein könnte. Er guckt mich entsetzt an. Es geht schon los.
Man spricht ja nicht mit, es geht schon los. Ich habe keine Ahnung.
Hast du Astrid Lindgren Bücher gelesen?
Ich kann mich an Madita erinnern. Es ist Madita.
Mega.
Ich brech zusammen.
Ja.
Das war in der Grundschule eines meiner Lieblingsbücher.
Wirklich?
Genau, ja.
Und erinnerst du dich nicht?
Das ist schon so lange her. Weißt du, wann ich in der Grundschule war?
Guck mal, ich habe meins mitgebracht, das ist super alt, das fällt schon auseinander.
So sah meins auch aus.
Hier ist mit schöner...
Oh, mit Kinderschrift, Katharina Marenholz, süß. So eins habe ich auch noch irgendwo bei mir zu Hause liegen. Madita, toll.
Ja, und erinnerst du dich an den Nachbarsjungen von Madita, Abbe Nilsson?
Mhm.
Der ja immer, und es heißt in dem Buch, Zuckerkringel backt in der Backstube. Die soll eigentlich sein Vater backen und auch auf dem Markt verkaufen, aber der Vater nimmt immer gern mal einen Schluck zu viel und liegt dann ein bisschen besinnungslos in der Ecke und dann muss Abbe alles machen, der 15-jährige Nachbarssohn von Madita. Und da wird so geschrieben, so es duftet so toll aus der Backstube von Nilssons und Madita kriegt auch manchmal einen ab. Also es war jetzt nicht etwa so, dass die immer einen bekommen hat, wenn sie da war. Also es war schon was Besonderes. Aber ich dachte halt immer, was sind das bloß für Zuckerkringel? Und dann habe ich mich jetzt extra für unsere Aufzeichnung mal ein bisschen informiert und es sind, auf Schwedisch heißen die Zuckerkringlor.
Aha.
Und Kringlor klingt wie Kringel, heißt aber Brezel. Also es sind eigentlich Zuckerbrezel. Und das ist offensichtlich ein schwedisches, keine Ahnung, Nationalgebäck. Und ich habe dir natürlich auch, was braucht man bei den Schweden zur Fika?
So Fika, ja die Pause, da gibt es ein Käffchen. Genau, super.
Und ich habe jetzt hier nicht nur so einen armseligen Filterkaffee, der schon kalt ist, sondern ich habe hier extra eine Thermoskanne mitgebracht. Ne?
Oh, lecker.
So bin sogar, ich zu
so,
dir.
Ja, sogar mit Milch dann da drin, geschäumter Milch, super. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte aus Madita, dass, glaube ich, die kleine Schwester eine Erbse in der Nase hat. Das ist, glaube ich, ein Kapitel.
Zum Beispiel.
Das hat sich bei mir tatsächlich eingebrannt, dieses Kapitel.
Übrigens, die Musik, die wir am Anfang gehört haben, Das ist einfach eine Musik, die der Vater von Abbe, also Onkel Nilsson heißt er ja, wie gesagt, der ist öfter mal ein bisschen betrunken, aber wenn nicht, dann ist er ein ganz gut gelaunter Mann und legt dann im Grammophon eine Platte auf, nämlich zum Beispiel diese. Und tanzt mit seiner Frau durch die Backstube.
Sag mal, da sind jetzt noch 4 Kringel drin. Legst du noch Wert drauf, dass du noch einen möchtest? Die sind wahnsinnig lecker.
Ich habe schon einen zu Hause gegessen. Du könntest, aber einen musst du fürs Foto aufsparen vielleicht.
Na gut. Und das Rezept gibt es ja bei uns im Internet.
Auf jeden Fall. Auf ndr.de/eatreadsleep natürlich.
Wirklich sehr lecker.
Ich habe ja mal vor dieser Folge auf Instagram gefragt, was so eure liebsten Kinderbücher sind. Und davon sollen heute auch einige vorkommen in unserem Kinderbuchschwerpunkt. Alle schaffen wir natürlich nicht. Aber Astrid Lindgren wurde natürlich immer wieder genannt. Explizit auch Madita zum Beispiel von Tatjana aus Kanada. Wir haben auch Hörer in Kanada.
Eat, Read, Sleep worldwide.
Absolutely.
Aber es geht bei uns bei Eat, Read, Sleep ja nicht nur um Kinderbücher, sondern auch um Bücher für Erwachsene, wie zum Beispiel in diesem Bestseller, den wir beide ja diese Woche gelesen haben.
Die Bestseller-Challenge.
Bernhard Schlink, Die Enkelin. Dieses Buch, das haben Jan und ich ja beim vergangenen Mal ausgelost in unserer Bestseller-Lostrommel. Da stecken alle Bestseller drin von der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste und von der Independent-Verlagsliste. Und diesmal eben Bernhard Schlink, Die Enkelin. Bernhard Schlink, den Namen kennt man ja von dem Welterfolg Der Vorleser. Ich sag mal, für unsere Quiz-Kategorie Ein Buch in einem Satz wäre das neue Buch nix. Bernhard Schlink erzählt wirklich eine Menge. Es geht um Kaspar, einen Buchhändler um die 70, der entdeckt das geheime Leben seiner verstorbenen Frau Birgit. Die war schwer depressiv, alkoholkrank, hat sich wahrscheinlich mit Tabletten an das Leben genommen und im Nachlass findet er Aufzeichnungen. Er erfährt, sie hat ein Kind, von dem er gar nichts weiß. Als sie sich kennenlernten, damals, Ende der 60er, bei einem Jugendtreffen in Ost-Berlin, sie war FDJ, er war so Wessi aus Berlin, da war sie schon schwanger. Sie bekommt im Geheimen ein Kind, flieht mit Kaspars Hilfe in den Westen und lässt das Kind in der DDR zurück. Und jetzt sucht Kaspar dieses Kind, das tief in der völkischen Nazi-Szene verwurzelt in irgendeinem Dorf lebt. Und dieses Kind hat auch ein Kind und das ist dann die Enkelin. Sigrun. Und jetzt versucht Kaspar, dieser Buchhändler, dieser Idealist, der Stiefgroßvater, sie über Kultur, übers Lesen ins zivilisierte Leben zu holen. Mit Klavierunterricht, mit der Matthäus-Passion, mit bibeldicken Büchern. Ein Roman ist das auch über die Kraft der Bildung. Können Bücher, also kann Kultur Leben verändern? Hat dich das, Katharina, hat dich dieser Bestseller überzeugt?
Also unterschiedlich. Also die ersten 50 Seiten fand ich super öde. Da habe ich dir gleich schon so eine WhatsApp-Nachricht geschickt, so mit so einem schnarchenden Smiley-Emoji.
Dann ist aber geschrieben, wird aber besser.
Wird genau. Aber besser, genau. Dann nach 50 Seiten fängt dieses Buch im Buch an, wo Birgit ihr Leben, also jetzt hat er aus ja einen Nachlass dann, genau. gefunden von ihr, aus ihrer Sicht so das Leben erzählt. Und ich hasse es, wenn ein Buch im Buch ist. Mhm. Weißt du, wenn in einem Buch, worauf ich mich gerade eingelassen habe, irgendein Protagonist, eine Protagonistin selber einen Roman schreibt und dann muss ich mich noch auf so einen Subroman einlassen, da war ich schon mal echt ein bisschen genervt. Es las sich dann aber ein bisschen geschmeidiger als der Anfang. Und dann fängt diese Suche nach Birgits Tochter an, das fand ich wieder ein bisschen öde. Und als er sie dann findet in dieser völkischen Siedlung und sie ja dann so gesinnungsmäßig bekehren will, da war ich dann irgendwie drin und wollte schon wissen, wie das ausgeht. Also was passiert? Schafft er das oder schafft er das nicht? Ich finde aber grundsätzlich diesen Versuchsaufbau ein bisschen grenzwertig. Also so ein gutmütiger Großvater spielt der Nazi-Enkelin Klaviersonaten vor, schleppt sie ins Theater, lässt sie gute Bücher in seiner Buchhandlung aussuchen und hofft, dass sie dann qua Kultur irgendwie bekehrt wird. Ich weiß nicht. Das kommt mir extrem idealistisch vor. Und als er dann auch diese Nazi-Familie da so quasi mit Geld zuschmeißt,
ja.
Er erfindet ja binnen Minuten, möchte ich sagen, ein Testament und sagt dann, okay, ihr kriegt 100.000 und zwar 25.000
gestaffelt. Genau.
Und die Bedingung ist, das hätte Birgit in ihrem Testament geschrieben, dass die Tochter wochenweise Ferien bei mir verbringt.
Also konstruiert ist freundlich gesagt. Ja, also es gibt, wie du sagst, drei Geschichten, das stimmt, das hat mich auch irritiert. Einmal Kasper, der erzählt, wie die beiden sich kennenlernen in der DDR und dann eben diese Geschichte von Birgit in diesem Nachlass über diesen Selbstfindungstrip. Man muss auch sagen, Birgit kommt nicht gerade wahnsinnig super sympathisch rüber.
Nee, so gar nicht eigentlich.
Gar nicht. Die mal Sanyasin ist, also in Indien irgendwie verschütt geht und dann Goldschmieden wird. Und dann dieser Hauptteil, die Mission Sigrun, also das mit der Enkelin. Wie gesagt, also das wirkt schon ein bisschen konstruiert. Sie ist dann auch noch hochbegabt, spielt nach ein paar Klavierstunden so toll wie Richard Kleidermann im Prinzip.
Toller.
Und auch toller. Und die Dialoge sind auch einigermaßen wenig authentisch. Das ist und so belehrend und so didaktisch, fast so wie so eine Fortsetzungsstory in so einer Publikation für Jugendliche aus der Zentrale für politische Bildung. Also das ist alles so richtig und das ist so wahr und das ist so idealistisch. Kaspar ist ja der irgendwie Ordnung bringen will, der Klärung bringen will. Und ich habe mich gefragt, ist diese Figur, ist die denn glaubhaft, wie du sagst irgendwie, ist das glaubhaft, dass er jetzt die Stiefenkelin im Prinzip sucht, seine wirtschaftliche Existenz mit aufs Spiel setzt, um die aus dem völkischen Milieu zu entsozialisieren. Das ist mir viel zu gedrechselt gewesen.
Das war sehr, sehr konstruiert, ja genau. Also ich dachte erst am Anfang so, der hat ja viel Geld, wenn er da erstmal so 100.000 Euro raustun kann. Aber hat er ja gar nicht. Er muss ja ein Darlehen aufnehmen dafür. Also der hat mich zwischendurch echt genervt, weil ich wollte ihn manchmal so schütteln und anschreien und sagen so, jetzt zeigt der Enkelin doch mal Fotos aus dem KZ, dann wird sie ja glauben, dass es den Holocaust gab. Weil sie ist ja aufgewachsen in so einer Gemeinschaft. Und das fand ich übrigens interessant, die Beschreibung dieser völkischen Gemeinschaft, wie die da drauf sind. Und da hat er, glaube ich, auch der Autor sehr viel recherchiert. Denen wird ja beigebracht, der Holocaust ist eine Erfindung. Mhm. Und dann dachte ich mir so, jetzt nimm die doch mal mit und jetzt isst doch nicht auch noch den Hakenkreuzkeks, den die Mutter da bei den Plätzchen ausgestochen hat. Die hat ja eine Hakenkreuz-Ausstechform. Mhm. Und dann nimmt er den auch noch zu seinem Kaffee. Ich denke so, jetzt sag ihr doch mal, das geht nicht.
Ja.
Aber das wurde dann schon irgendwie plausibel, warum der das nicht macht. Das wird ja auch explizit dann an irgendeiner Stelle gesagt. Er ist halt kein Kämpfer. Er fährt ja dann mit ihr ins KZ Ravensbrück mit der Enkelin. Und man merkt schon auch, dass die offensichtlich komplett Teflon beschichtet ist gegen alle Argumente.
Ja, die KZ-Wächterinnen feiert sie als Heldin.
Ja, ja. So, ne? Und wo man nämlich denkt, wie kann denn das sein? Mhm. Aber das ist eben in dieser lang angelegten Manipulation in dieser völkischen Gemeinschaft begründet.
Das fand ich auch stark, dieses Eintauchen und dieses Anschauen der völkischen Gemeinschaft, wie diese Denke ist, wie fremd die ist und wie eigentlich unüberbrückbare Abgründe entstanden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also eine Parallelgesellschaft.
Ja.
Und der Schlink, ich habe mich immer gefragt, was will der eigentlich mit diesem Buch? Und irgendwie, glaube ich, möchte er auch suchen die in der Wendezeit Verschüttgegangenen. Was ist da verschütt gegangen? Wo ist dieser Graben entstanden? Und ich kann mir schon vorstellen, dass er das möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut gelungen ist, weil es schon manchmal sehr konstruiert und sehr wie eine Parabel wirkt und nicht wie eine echte Geschichte mit lebendigen Figuren. Ich muss sagen, ohne Challenge hätte ich das, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht zu Ende gelesen, weil es mich gar nicht interessiert hat.
Ja, ich wäre ja nicht mal über die ersten 50 Seiten weggekommen.
Es ist jetzt auch nicht so von großer literarischer Sprachkraft, dass man sagt, also die Sprache ist jetzt so wunderschön, dass ich mich darin jetzt ergötzen würde und daraus einen Page-Turner
Das
würde.
Stimmt, aber ich fand es dann okay. Also ich habe es dann als ich erstmal im Flow war, konnte ich es dann auch relativ schnell so durchlesen, ohne dass ich mich durchgehend irgendwie ärgern musste oder so. Das passiert ja auch manchmal bei Büchern, dass du wirklich denkst, kann das bitte jetzt endlich mal zu Ende sein? Also so war es dann nicht.
Katharina hat uns geschrieben, also eine andere Katharina.
Ach was.
Sie schrieb, es lässt mich ratlos zurück, das Buch. Ich bin mir nicht sicher, welche Geschichte Bernhard Schlink erzählen wollte. Ging es um die deutsche Teilung und die Opfer, die sie von Birgit gefordert hat? Geht es um die völkische Familie und ihr Bild von der Welt? Geht es um Kaspar? Die Figur des Kaspar ist mir auch fremd geblieben, auch vom Stil her total wechselhaft. Den Anfang fand ich gelungen, Birgits Romanfragment teilweise so langweilig, dass ich es nur überflogen habe, an Kaspars Suche nach Svenja dann wieder einigermaßen fesselnd, aber letztlich, schreibt Katharina, führte alles zu nichts. Schade.
Tja, so ähnlich hätte ich es auch sagen können.
Warum ist das eigentlich ein Bestseller?
Ach, ich glaube, Bernhard Schlink hat unglaublich viele Vorschusslorbeeren durch den Vorleser. Ich habe aber auch Kritiken schon gelesen, die begeistert waren. Also es ist ja am Ende dann doch Geschmackssache.
Für wen ist denn das was?
Tja.
Also mir fällt jetzt tatsächlich niemand ein, dem das wirklich von den Socken hauen würde.
Ja, also wenn man sich interessiert für solche Subkulturen wie diese völkische Gemeinschaft, ja. Also das fand ich schon ganz interessant. Das zu
und lesen. Vielleicht für Menschen, die ganz idealistisch drauf sind, was, wenn es um die Wirkmacht von Kultur geht, wenn es darum geht, dass Bücher wirklich und Musik wirklich ein Leben konkret verändern kann. Also aus einer, wie hier im Buch, völkischen Sozialisation entreißen kann.
Wobei wir offen lassen, ob das überhaupt klappt.
Ob es überhaupt klappt, genau.
Sonst wäre es ja wieder Spoiler. Ich wollte, weil wir ja Kinderbuchschwerpunkt haben, am Rande habe ich so, ich habe so ein paar Bücher, die ich so am Rande noch einbaue. Siehst du hier, ich habe so ein paar Kinderbücher.
Ein Empire State Building-artiger Wolkenkratzer, der sich auf seinem Tisch hier türmt.
Genau. Ein Jugendbuchtipp, der nämlich zu diesem Buch passt. Ich finde diese Thematik, wie sind eigentlich Neonazis drauf? Warum? Wie kann man in so eine Szene reingeraten auch? Da gibt es ein Jugendbuch von Andreas Götz. Wir sind die Wahrheit, heißt das. Und die Protagonistin Lea will nämlich wissen, wie ihr Bruder zum Neonazi geworden ist und taucht dann selber in diese rechte Szene ein und wird auch fast von dieser Weltanschauung verführt. Für junge Menschen ab 14 ungefähr. Und ich fand das sehr interessant, da mal so mitzugehen, weil du natürlich dadurch auch so Instrumente an die Hand bekommst, denen zu begegnen und denen was entgegenzusetzen. Mhm. Ein Jugendbuchtipp am Rande sozusagen.
Am Rande, en passant.
Kommt aber wie alle unsere Bücher natürlich in die Shownotes, wenn das jetzt gerade zu schnell ging, und auch auf unsere Seite ndr.de/eatreadsleep kann man alle Bücher nochmal nachlesen.
Den Bestseller, den lesen wir ja immer zusammen, aber du hast jetzt auch noch ein Buch mitgebracht, das allein bei dir zu Hause auf dem Nachttisch lag.
Genau, eine aktuelle Lektüre von mir, und das ist natürlich auch ein Kinderbuch heute.
Natürlich.
Wir wollen ja auch gerade in diesen Adventsfolgen auch Geschenktipps geben, damit es nicht an Büchern unterm Weihnachtsbaum mangelt. Das soll ja auf keinen Fall passieren. Genau. Ich habe wieder ein lustiges Buch mitgebracht. Das katastrophal peinliche Leben von Lottie Brooks, von Katie Kirby's, der Debütroman von Katie Kirby. Das Setting ist nicht so richtig neu für ein Kinderbuch. Lottie, die Protagonistin, die ist unfroh, weil ihre beste und einzige Freundin nach Australien ausgewandert ist. Ihre Eltern sind ihr gerade super peinlich und der kleine Bruder ist natürlich extrem nervig. Lottie ist fast 12 und kann es gar nicht erwarten, endlich in die Pubertät zu kommen, damit endlich so das wahre Leben losgeht, wie sie sich das so vorstellt. Und sie kommt in eine neue Schule und will sich dafür so ein bisschen neu erfinden. Also quasi eine coolere Ausgabe ihrer selbst. Dafür sucht sie erstmal die Beratung ihrer älteren Nachbarin, die schon auf der Schule ist, und die berät sie auch so ein bisschen, sagt aber auch gleich so, übrigens, aber in der Schule, da kennen wir uns nicht, ne, weil es für mich zu peinlich ist.
Ja, das ist die Realität, die Welt der Erwachsenwerdenden.
Genau. Ich mochte das Buch gerne, weil das wirklich, wirklich witzig ist. Ich musste mehrmals laut lachen, zum Beispiel bei der Szene, wie Lottie mit ihrer Mutter ins Geschäft geht, um einen ersten BH zu kaufen. Der Bruder muss auch mit, weil er nicht anderweitig untergebracht werden konnte, und er singt dann in dieser Unterwäscheabteilung die ganze Zeit, Lottie hat große Busen, Lottie, wie so kleine Brüder machen. Und die Mutter, auch mega peinlich, sagt dann ganz laut zu der Verkäuferin, wir würden gerne meine Tochter hier für ihren ersten BH vermessen lassen. Und Lottie natürlich so, oh Gott, es hätte mich nicht gewundert, sagt Lottie in dem Buch, wenn man sie noch ganz weit weggehört hätte, ja, wie lauter. Zum Beispiel in Alaska.
Ich wollte gerade sagen, lauter Mama, man hat sich doch nicht in Alaska.
Genau. Sie hätte auch ein riesiges blinkendes Schild vor sich her tragen können. Also das sind einfach wirklich so lustige Szenen schön. Da drin. Und Katie Kirby ist Engländerin. Und die schreiben einfach mit diesem trockenen und auch echt innovativen Humor, finde ich. Das ist irgendwie typisch englisch. Zum Beispiel, Lottie schläft einmal abends mit ihrem Gesicht in der Müsli-Schüssel ein und in Rice Krispies. Kennst du das? Rice Krispies, so ein typisches englisches Cereal. Und am nächsten Tag in der Schule sagt jemand zu ihr, was hast denn du da in deinen Haaren? Und dann sagt sie, ich habe ganz vergessen, mich ordentlich zu ent-rice-crispien. Und das ist so ein Spiel mit Sprache, das ist so typisch englische Autoren, Autorinnen. Und es ist auch super übersetzt von Katharina Naumann. Echt ein lustiges Buch und leicht zu lesen auch. Das katastrophal peinliche Leben von Lottie Brooks von Katie Kirby für alle Kinder ab 10 ungefähr. Und vielleicht auch besonders für solche, die sich von 500 eng bedruckten Seiten gerne mal so ein bisschen einschüchtern lassen. Und deswegen, dies hier hat nur 288 Seiten. Und guck, es gibt auch ganz viele Illustrationen. Genau. Ne? Und dann habe ich diesmal zwei Bücher mitgebracht. Aber das, wird, das, ist jetzt ein, das ist jetzt ein Experiment, Daniel. Ja. Das ist ein Kurzbuchtipp. Mhm. Und das machen wir jetzt so. Du beschreibst das Buch und deinen ersten Eindruck und ich sage, worum es geht.
Ein nicht abgesprochenes Experiment. Super. Ich sehe auf dem Titel, also erstmal, es scheint eine skandinavische Autorin zu sein, eine Dänin, Nora Dosnes. Es heißt Regenbogentage und man sieht ein Mädchen mit einem Kopfhörer, Musik hörend, lächelnd über einen Schulhof gehen mit anderen Kindern im Hintergrund.
Jetzt einmal kurz reinblättern und rein. Was ist dein erster Eindruck?
Oh, das ist sehr bunt, fast eine Graphic Novel. Genau. Es ist eine mit vielen Zeichnungen und mit handschriftlichen Einträgen wie ein Tagebuch.
Genau. Es ist eine norwegische Autorin und die Ich-Erzählerin Tuva ist auch 12 jetzt hier, wie in dem anderen Roman die Protagonistin. Die hat sich auch Ziele fürs neue Schuljahr gesetzt. Du siehst, manchmal ähneln sich die Handlungen in Kinderbüchern. Mhm. Sie will ein Tagebuch vollschreiben. Das klappt sehr gut, wie man an diesem Ergebnis sieht. Das soll nämlich so eine Art Tagebuch sein. Mhm. Sie will sich auch einen coolen Style zulegen und mit ihren Freundinnen eine Hütte im Wald bauen. Da gibt es dann so einige Konflikte. Sie will unbedingt einen Übernachtungsgeburtstag feiern. Dabei geht leider auch einiges schief. Und sie will sich verlieben. Das passiert auch, allerdings ganz anders, als sie sich das eigentlich vorgestellt hat. Und genau, es ist eine Art Graphic Novel, viele großartige Bilder. Und ich fand das Buch so besonders, weil es auf den Punkt die Jugendsprache von Kindern etwa in dem Alter 10, 12, 13 trifft. Und das ist wirklich mal was anderes. Das ist ja oft sehr bemüht, wenn man versucht, so eine Jugendsprache wiederzugeben. Aber ich finde, es funktioniert gut. Ich habe auch mal ein paar Testleser gefragt, ob die auch der Meinung sind, dass das funktioniert. Und ja, die Rückmeldungen waren sehr gut. Nora, ich weiß gar nicht, da ist so ein Kringel auf dem A, das aber spricht man dann wie ein Ohr.
So kam ich denn, so kam ich ja auf den.
Nora Dorsnes, Regenbogentage, Klett-Kinderbuch. Ja, für alle ab 10, auch für Kinder, die nicht so gerne lesen vielleicht, denn echt
sind viele Bilder und es ist aus der Lebenswelt der jungen Leute, auch mit Handy habe ich hier gesehen, aus dem Leben gegriffen eines jungen Mädchens.
Ja, ganz schönes Buch. Das hat sehr gut geklappt, das Experiment.
Ja, genau.
Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf zurück.
Auf das Buch oder auf das Experiment?
Auf das Experiment.
Ja, ich habe diese Woche etwas mitgebracht, was leider nicht so fröhlich und lustig ist, sondern eigentlich ein echter Horror, nämlich eine Dystopie. Dave Eggers, der neue Dave Eggers ist da. Avery, das ist die Fortsetzung des Welterfolgs The Circle. Also was machen die großen Internetkonzerne mit unserem Leben? Darum ging es in The Circle und darum geht es auch in dem neuen Buch Avery. In einer nicht allzu fernen Zukunft, an einer Stelle im Buch steht in den 30er Jahren, also in 10, 15 Jahren, das ist nicht mehr so lange hin, der Konzern, der nach einem Dschungel benannt ist, knick, knack, der hat die Konkurrenz aufgekauft und das heißt jetzt Avery. Es ist alles eins und es ist alles noch schlimmer. Delaney, eine junge Frau, schleicht sich in das Unternehmen ein, will den Konzern von innen zerschlagen. Und wie will sie das dann machen? Sie schlägt immer krassere Apps vor und hofft, dass die Gesellschaft dann aufwacht und sagt, nein, nein, jetzt geht ihr zu weit und Avery dann fallen lässt. Und sie schlägt zum Beispiel eine App vor, eine Art Lügendetektor. Authentifriend, also wie echt ist Freundschaft? Mit der Kamera sieht man an den Gesichtszügen deines Gegenübers, ob jemand ehrlich ist. Und das Problem ist dann aber, diese App, die wird veröffentlicht und die wird ein Riesenerfolg. Die Menschen wollen genau das. Die Folge sind zwar massenhaft Scheidungen und Verwerfungen, Friktionen bei den Menschen, aber es gibt da kein Zurück. Der Mensch wird einfach reduziert zu einer Zahl, zu einem Wert. Ständig wird er bewertet, muss andere bewerten. Das ganze Leben ist ein einziges Ranking und der Mensch gibt über dieses Portal, über diesen Internetkonzern Avery, gibt alle Verantwortung ab an den Algorithmus. Ein Horror. Hat sich das gepackt? Hat sich das gegruselt?
Eigentlich ist es ja dein mitgebrachtes Buch, aber wir haben es zusammengelesen. Ja. Und erstens bin ich froh, dass wir es zusammengelesen haben, weil es kommt wieder ein sterbender Hund vor.
Das stimmt.
Ich bin gefreut. Eine Metapher?
Eine Metapher.
Ich finde, 200 Seiten weniger hätten diesem Buch sehr gut getan. Ja. Wie auch schon beim ersten Dave Eggers, also beim Circle, blasse Charaktere, viel Redundanz, sehr große Schwächen im Plot. Aber ich fand auch vieles super, wie man sieht hier an diesen Post-its, die ich hier so reingeklebt habe. Das sind so Stellen, wo ich dachte, ja, also Wahnsinn. Das möchte ich hinterher nochmal lesen, was da eigentlich war, weil so viele Parallelen natürlich drin sind zu dem, wie es jetzt schon ist, oder? Vor allen Dingen Dave Eggers selbst. Der lebt ja total zurückgezogen, ist so ein Technologiefeind, hat gar kein Smartphone und schreibt auf dem Computer. Der Computer ist, glaube ich, auch gar nicht internetfähig. Und gerade deswegen fand ich es so erstaunlich, wie er sich diese fiktiven Apps ausgedacht hat, weil es vieles ja so ähnlich schon gibt. Also ja. Authentifriend, hast du gesagt, dann dieses True Voice, diese Autokorrektur für jegliche Online-Kommunikation, was die Nachrichten nach kränkenden, entmutigen, empörenden, vulgären, falschen, veralteten Wendungen durchsucht und die dann entfernt oder austauscht.
Oder auch im Gespräch, also wenn du irgendwie ein unschönes Wort nach Meinung des Algorithmus sagst, dann macht das Möb und korrigiert dich und der Mensch wird konditioniert. Das heißt, der Konzern verändert und unsere Sprache.
Das ist ja im Prinzip so dieser Wunsch nach Triggerwarnung super auf die Spitze getrieben.
Darum geht es, glaube ich, tatsächlich. Es ist die Frage, wer füttert den Algorithmus? In der Tat geht es da auch um Wokeness und um Cancel Culture. Es geht um genau diese Themen, weil dies in diesem Buch sind, die den Algorithmus füttern. Hand in Hand mit extremen Klimaaktivisten, mit Veganern. Da sind die Menschen, die eine übersteigerte Wokeness praktizieren, die sich mit diesem Algorithmus, mit diesem Monopol verbünden und so die Gesellschaft dominieren. Es ist genauso, wie du sagst, es sind 600 Seiten und er hat ganz viele fantasievoll sich Apps ausgedacht, aber ein paar Apps weniger, es war schon etwas ermüdend. 400 Seiten tatsächlich hätten es auch getan. Es ist sehr, sehr verspielt und es ist tatsächlich im Prinzip dasselbe wie bei The Circle. Es ist dieselbe Botschaft, es ist dasselbe Rezept, es ist derselbe Sound, es ist dieselbe Dramaturgie letztlich. Ein bisschen wie bei Star Wars, bei den neuen Folgen, dieselbe Story, nur ist dieser Todesstern diesmal noch viel größer und bedrohlicher. Avery ist sowas wie ein Booster. Eine Boosterimpfung, weil die Immunisierung gegen Monopolisten nach The Circle nach ein paar Jahren vielleicht schon nachgelassen hat, kommt jetzt eine Auffrischung, eine Aktualisierung. Und ich muss sagen, dieser Booster hat bei mir gewirkt. Mir ist klar, dass ich mir so eine Sprachbox, so ein Alexa-Ding nicht ins Haus stelle. Ich habe meine Amazon-App tatsächlich gelöscht und werde gewiss meine Buch-Weihnachtsgeschenke in der inhabergeführten Buchhandlung kaufen und nicht bei so einem seelenlosen Internet.
Das hast du ja bestimmt schon immer gemacht, genau wie ich.
Genau, aber jetzt nochmal sensibilisiert dafür. Das hat es tatsächlich gebracht.
Ich schmeiße mich in Staub für diese Booster-Formulierung, Daniel. Wirklich, das ist genau so, wie es ist, finde ich. Ich wollte nämlich gerade fragen, bereust du es, dass du das gelesen hast, weil es ja wirklich sehr viel dasselbe in Grün nochmal ist. Aber ich finde auch, das ist schon lange her, The Circle. Und sich das nochmal so klar zu machen und vor allen Dingen, was ich am interessantesten fand beim Lesen, ist, man schwankt so zwischen diesem, ja, aber es ist ja eigentlich gut. Also wie zum Beispiel Umweltschützen, indem man sagt, man duscht einfach nur noch, weiß ich nicht was, 3 Minuten, dann geht die Dusche von alleine aus und man trocknet sich auch nicht mit dem Handtuch ab, weil dann muss man das Handtuch wieder waschen, sondern man lässt sich von irgendeinem Luftzug trocken föhnen, wo man denkt, so, es ist eigentlich total behämmert, aber es ist ja eigentlich gut.
Die wollen oder, ja das Gute, das ja, ist ja der Idealismus dahinter.
Oder dieses, man nimmt sich eine Wohnung, die also super klimaneutral oder optimal ist, die aber dann auch so seelenlos ist und denkt man so, ja, aber wie viel Seele muss ich denn fürs Klima opfern? Solche Sachen, dass man sich immer wieder ertappt, so ja, aber es ist eigentlich gut, aber ist es dann zu gut? Und wo fängt das denn an, zu gut zu sein?
Genau, wo es geht ja um Freiheit und um Verantwortung und um die Kontrolle, also dass man kontrolliert wird von einem System, vom Algorithmus. Es gibt an einer Stelle, das fand ich ganz unterhaltsam, organisiert Delaney so einen Ausflug an einen Strand, an dem sich Seekühe und Seebullen paaren. Und da fahren die dann mit dieser Every-Belegschaft durch Dörfer mit Farmen. Und das alleine schon traumatisiert die halbe Reisebusgesellschaft, weil das Veganer sind. Und dann erfahren sie noch, dass der Seekuh-Nachwuchs oft nicht überlebt und Delaney bekommt ganz vernichtende Bewertungen. Also am Schluss überfährt dieser Reisebus auch noch ein Schaf. Das bekommt dann noch einen Namen und bekommt eine Trauerfeier. Also es ist alles total überzeichnet. Aber diese ganzen super woken Leute, die diesen Idealismus hochjassen und so richtig aufgeheizt sind, diese Leute, die gibt es ja schon jetzt. Und von denen, muss ich sagen, habe ich in meinem journalistischen Leben auch schon die ein oder andere Mail bekommen. Und es gibt immer noch einen, der noch woker ist als du. Und ich sag mal, Gnade uns Gott, wenn diese Selbstgerechtigkeit, diese Art von Wokeness, diese Art von Härte und Intoleranz, wie in dem Roman beschrieben, zur Marktreife kommt und zum Monopol wird.
Und wenn das immer weiter, also wenn dieses Aufregungslevel immer höher gepusht wird und dass sich niemand mehr was traut, zum Aussehen zu sagen zu jemandem, Mensch, du hast ja einen hübschen Pullover an, das trauen die sich ja gar nicht mehr zu sagen. Oder Kindergartenkinder, die wegen sexueller Belästigung irgendwie suspendiert werden, weil sie aus Versehen mit dem Legostein den Arm eines Mädchens gestriffen haben.
Oder im Reisebus, wenn die Musik eines Künstlers gespielt wird, der laut Wikipedia mal etwas Unschönes zu seiner Ex-Frau gesagt hat. Also so auf diesem Level.
Ja.
Und da gibt es so einen Empörungs- und so einen Erregungsgrad. Und wenn das sich sozusagen manifestiert und wenn das zum Mainstream wird, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Und das ist, glaube ich, das ist die Stärke dieses Romans, die Gespür für das, was schon bald kommen könnte und kommen würde, wenn man es liese. Das ist schon enorm. Und ich möchte schon das große Wort sagen, das ist auch schon prophetisch. Du hast es gesagt, das ist jetzt literarisch kein großer Wurf. Es ist keine tolle Sprache und wir haben das alles schon mal gelesen. Aber das hier nochmal so auf 600 Seiten, die ja auch 400 Seiten hätten sein dürfen, nochmal so konzentriert gebündelt zu haben, das finde ich schon stark.
Verschenkst du das zu Weihnachten?
Ich kann mir vorstellen, dass ich das wirklich verschenke an Menschen, die so ein
Alexas
bisschen...
Alexas haben,
die wirklich, das spielt eine Rolle, die so... Katharina, hast du Alexa?
Natürlich.
Also an solche Menschen, die vielleicht noch nach meiner Beobachtung vielleicht etwas zu unreflektiert und vielleicht ein bisschen zu technikgläubig in dieser Hinsicht sind.
Und
ein bisschen
zu hyperventiliert vielleicht auch.
Ja, das auch.
Oder?
Ja.
Finde ich, kann man das schenken.
Also ein gutes didaktisches Weihnachtsgeschenk.
Every von Dave Eggers.
595 Seiten bei Kiepenheuer und Witsch erschienen für 25 Euro.
Ja, ich habe auch zu Every ein passendes Jugendbuch mitgebracht, sozusagen gleich als Überleitung für unser Gespräch.
Ja.
Kryptos von Ursula Poznanski, die heute unser Gast ist. Und Kryptos spielt nämlich auch in einer unbestimmten Zukunft, die einem gar nicht so wahnsinnig weit weg scheint. Die Welt wird auch da von einem Konzern regiert, Mastermind, eine Firma, die Profit aus der Klimakatastrophe schlägt. Große Teile der Erde sind schon unbewohnbar und die Menschen müssen in so winzigen Wohneinheiten leben, weil eben gar kein Platz mehr ist. Und da drin ist so eine Hightech-Kapsel, da legt man sich dann tagsüber rein und verbringt den Tag in virtuellen Welten. Stell dir das vor, Daniel.
Mhm.
Nicht mehr draußen rumlaufen, sondern stattdessen in so eine Kapsel legen und dann bist du in einer virtuellen Welt.
Wohin man möchte.
Ja, und ganz viele Ersatzwelten, spektakuläre Ersatzwelten wurden von dieser Mastermind-Zentrale programmiert. Antikes Griechenland, die Dinosaurier, Jane Austens England.
Das ist ja deins.
Da würde ich da sehr gerne mal hinfahren, tatsächlich einen Tag verbringen. Und das Tolle ist bei diesem Abenteuern, also ein Dinosaurier ist natürlich dann auch relativ gefährlich, aber es kann einem da eben nichts passieren wirklich, weil es ja nur virtuell ist. Aber eines Tages passiert ein Mord und dann verschwinden Menschen aus diesen virtuellen Welten, verschwinden aus dem System und niemand kann sich das erklären. Also super spannend fand ich das, regt natürlich zum Nachdenken an, es passieren die gleichen Mechanismen irgendwie im Kopf wie bei Every von Dave Eggers. Und insofern ist es ein typischer Poznanski-Roman.
Ja, klingt spannend.
Ursula Poznanski, österreichische Autorin, die mit ihren Büchern eigentlich immer auf der Bestsellerliste landet. So auch mit ihrem neuen Shelter. Und das Verrückte ist, bei ihren Lesungen stehen die Jugendlichen Schlange, um ein Autogramm zu kriegen. Ich habe das selber schon mal gesehen. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte wirklich, die auf der Buchmesse, die stehen da für irgendeinen Popstar, der sich da mit irgendeiner Biografie hin verirrt hat. Aber nein, sie stehen bei einer Jugendromanautorin Schlange. Also das ist wirklich, wirklich selten. Insofern super, dass wir jetzt gleich mit ihr sprechen können.
Die Rihanna der Jugendbücher sozusagen.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Ursula Poznanski.
Ja, hallo.
Wie schön, wo erreichen wir dich gerade?
Ich bin gerade in Oldenburg auf der Kibum und mache dort Lesungen aus meinen letzten zwei Büchern.
Auf der Kinderbuchmesse, jetzt bist du gerade noch im Hotel und im Hintergrund, da prokeln die irgendwie vor deinem Hotel rum.
Ja, genau. Im Hintergrund wird gerade auf dem Balkon die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Lange, lange Lichterketten. Also wenn es zwischendurch merkwürdige Geräusche gibt, bin das nicht ich, sondern dann sind das die beiden Herren vor meinem Fenster.
Wunderbar weihnachtliche Geräusche sozusagen.
Das passt doch super in unsere Adventsfolge. Ja, weihnachtlich sind die Geräusche ja nicht, wenn es erstmal angebracht
wird. Sehr indirekt. Sag mal, Erebos, das erste Jugendbuch über so ein Computerspiel, das ja aktiv ins Leben der Spieler eingreift, das war ja für viele Jungen, die sonst überhaupt nicht lesen, eine Art Offenbarung. Hast du das beabsichtigt, also eine Zielgruppe zu erreichen, die ganz schwer sonst von Büchern erreicht wird? Also war da auch eine Strategie dahinter?
Eigentlich nicht wirklich. Also ich habe das gar nicht so mit Zielgruppe im Auge geschrieben. Ja, sicher auch ein bisschen. Aber mich hat wirklich die Geschichte interessiert und ich habe so geschrieben, wie ich es gerne gelesen hätte. Sowohl in dem Alter als auch immer noch. Ich finde, es gibt Jugendbücher, die kann man also auch lesen, bis man 90 ist. Und irgendwie war das so ein bisschen mein innerer Anspruch, dass ich da eine Geschichte schreibe, die so altersgruppenübergreifend ist und geschlechterübergreifend sowieso.
Das hat ja ziemlich gut geklappt. Also ich habe ja gerade schon erzählt, bei deinen Lesungen stehen die Jugendlichen ja wirklich, wirklich lange Schlange, um ein Autogramm zu bekommen. Fühlst du dich denn auch wie so ein Jugendbuch-Superstar?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin immer noch ganz überrascht, wenn sich da die langen Schlangen bilden. Ich meine, im positiven Sinn immer wahnsinnig erfreut und finde das jedes Mal ganz toll. Nein, also das Star-Feeling kommt, glaube ich, bei Autoren und Autorinnen eher selten auf, weil man ja doch die meiste Zeit komplett anonym zu Hause sitzt und in den Computer tippt und auch auf der Straße oder so nie erkannt wird. Also das sind immer so kurze Momente auf Buchmessen oder bei Lesungen, wo man dann plötzlich drauf kommt, dass die Leute einen tatsächlich kennen. Nein, ist nichts, woran ich mich in irgendeiner Form gewöhnt hätte.
Wenn du sagst, du sitzt alleine zu Hause und tippst in deinen Computer rein, aber wo nimmst du denn sozusagen die Themen her für die jungen Leute? Woher kommt die Empathie? Wo bekommst du die Nase, das Näschen für die aktuellen Themen her?
Ich denke, das sind immer noch Themen, die mich selbst auch interessieren. Also wo sie mir unterkommen, ist wahnsinnig unterschiedlich. Das ist einerseits, stolpert man manchmal über eine Nachricht im Internet oder in der Zeitung und über 5 Umwege ergibt sich dann eine Geschichte draus. Und manchmal ist es auch einfach die Situation, also so wie beim letzten Buch, das ich geschrieben habe, war das so ganz klar die aktuelle Situation und die Auswüchse, die es daraus gegeben hat, die mich wirklich extrem überrascht haben zum Teil. Und das musste dann raus.
Shelter ist dein aktuelles Buch, auch schon auf der Bestsellerliste. Und das Thema Verschwörungstheorien. Eine Gruppe junger Leute denkt sich bewusst eine Verschwörungstheorie aus, die sich dann sehr schnell verselbstständigt. Ist das inspiriert durch gewisse Querdenker in einer gewissen Pandemie?
Ja, ganz bestimmt. Na, definitiv. Also bei dem Buch kann ich absolut sagen, wo die Idee herkam. Das war schon vorher, also bevor die Pandemie ausgebrochen ist, diese ganze Geschichte rund um Trump mit QAnon, also diesen ganz wahnsinnigen Theorien von Menschen, die das Blut von Kindern trinken und weiß der Kuckuck was alles noch und von Echsenmenschen. Und das fand ich schon sehr schräg und dann hat die Pandemie noch einen draufgesetzt und dann hat sich plötzlich herausgestellt, dass Menschen, von denen man das nie gedacht hätte, das plötzlich gar nicht mehr abwegig finden. Und ja, das war eines der Dinge, die mich während dieser ganzen Corona-Zeit am meisten verblüfft und auch vor den Kopf gestoßen haben bis zu einem gewissen Grad, weil ich immer davon ausgegangen bin, es gibt so einen, also bis auf Ausreißer, so einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und ich bin dann mit einer Kollegin und 2 Kollegen in Wien zwischen 2 Lockdowns saßen wir in einem sehr guten italienischen Restaurant und haben eben darüber gesprochen, wie das denn so ist und was uns so am meisten auffällt oder womit wir nicht gerechnet hätten in dieser Zeit. Und das war eben mein Ding, dass die Leute so wahnsinnige Sachen zu glauben bereit sind. Und dann habe ich eben gesagt, jetzt stell euch vor, wir sitzen hier, wir sind 4 Autoren an einem Tisch. Wenn wir uns jetzt ein bisschen den Kopf zerbrechen und uns eine lustige oder coole Verschwörungstheorie ausdenken und wir bringen die morgen unter die Leute. Ich bin überzeugt davon, in 2 bis 3 Wochen haben wir einen ganz schön breiten Anhängerstamm, die alle davon überzeugt sind, das ist die totale Wahrheit. Und das war dann so der Auslöser dafür, dass ich begonnen habe, dass ich mir das überlegt habe, dann das könnte ja auch ein Buch sein. Genau das könnte man ja auch in dem Buch schreiben.
Da kann man ja auch einen, sagen wir, Erwachsenenroman drüber schreiben. Was unterscheidet denn dein Buch Shelter von einem Erwachsenenroman oder was macht das zu einem Jugendroman? Was macht einen Jugendroman aus?
Vielleicht kann man es an dem Beispiel sogar ganz gut erklären. Also hier sind schon mal die Protagonisten in einem gewissen Alter. Das heißt, ich nehme keine 48-jährigen BuchhalterInnen als Protagonisten, ja, also weil damit bin ich dann, das interessiert dann einfach niemanden zwischen 14 und 25. Die sind bei mir jetzt eben Studenten, weil das ist ja auch immer, man hat ja immer so ein bisschen das Elternproblem, wenn die jünger sind, gibt es einfach lästige Eltern, die im Weg sind.
Eltern müssen immer weg in Kinder- und Jugendbüchern.
Genau, Eltern müssen weg, deswegen sind auch Waisen so beliebte Hauptfiguren, weil da schaut keiner drauf. Die sind bei mir gerade so im Studienalter zwischen, ich würde mal sagen, 19 und 22. Wenn ich das jetzt für Erwachsene geschrieben hätte, dann hätte ich mir schon viel schwerer getan, sympathische und zugängliche Figuren zu finden, die sowas einfach nur aus einer Laune heraus machen. Also man müsste dieses Buch völlig anders schreiben. Man könnte dann dafür aber auch noch drastischere Folgen beschreiben und das Ganze noch quasi bösere Auswüchse haben lassen, als ich es jetzt im Jugendbuch mache, wobei das eigentlich eh auch schon reicht, was da passiert.
In vielen deiner Bücher geht es ja um Technologie, die nah an der Realität ist, aber schon so ein bisschen zukunftsartig. Biotechnik zum Beispiel oder totale Überwachung. Wir haben gerade vor unserem Gespräch jetzt hier über Dave Eggers, das neue Dave Eggers Buch gesprochen, Every. Ich weiß nicht, hast du es auch gelesen?
Nein, habe ich noch nicht.
Aber The Circle wahrscheinlich?
The Circle habe ich, ja, das tatsächlich vor ein paar Jahren, das habe ich gelesen, ja.
Also ich musste oft an deine Bücher denken, als ich jetzt den neuen Eggers gelesen habe. Hast du denn eigentlich auch Angst, dass diese Sachen, die du dir da ausdenkst für die Bücher, dass die Realität werden? Und ist das so ein bisschen so ein pädagogischer Ansatz, so zu warnen vor sowas?
Um das Zweite zuerst zu beantworten, den pädagogischen Ansatz habe ich eigentlich nie. Ich kann mich noch erinnern aus der Zeit, als ich im Zielgruppenalter war, das waren bei mir die Bücher, die immer sofort unten durch waren, die, wo ich gemerkt habe, da will mir jetzt jemand was verkaufen oder da will mir jetzt jemand seine Meinung aufs Auge drücken, komplett, also merkbar. Ich finde es immer besser, wenn ich Fragen in den Raum stelle und auf die habe ich meistens auch selber überhaupt keine Antwort, sondern das sind dann einfach nur Fragen, die mich beschäftigen und die ich dann versuche zu beleuchten, eben aus der Perspektive von verschiedenen Figuren. Also ich freue mich, wenn es zum Nachdenken führt. Wenn jemand aber auch einfach nur eine spannende Geschichte lesen will, bin ich auch zufrieden. Ich möchte nicht belehrend sein. Ich möchte, wenn, dann irgendwie wirklich nur Denkanstöße geben.
Bei uns im Podcast, da gibt es auch mal was zu essen. Wir heißen ja Eat, Read, Sleep und da gibt es eine literarische Vorspeise und da duftet unser Podcast-Studio heute nach einem ganz leckeren Astrid Lindgren-Gebäck aus Madita, hat Katharina mitgebracht. Nämlich hat sie so Zuckerbrezel mitgebracht aus Madita. Gibt es so eine literarische Kindheitserinnerung für dich auch?
Also eine literarisch-kulinarische.
Also mir fällt jetzt eine ein, da weiß ich aber nicht mehr, wie das Buch hieß. Das waren Geschwister, die dann plötzlich irgendwo in den kanadischen Wäldern alleine sind und sich durchschlagen müssen und dann draufkommen, was man alles essen kann. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend, wie die da überleben.
Die essen dann Mehlwürmer, ne? Die essen dann so Maden.
Die essen Mehlwürmer, aber sie jagen auch Kaninchen und kommen dann drauf, dass man von Kaninchen nicht leben kann, weil die nur Eiweiß haben und dann irgendwie immer dünner wird, wenn man nur Kaninchen isst.
In den Wäldern am kalten Fluss?
Ja, in den Wäldern am kalten Fluss. Das ist es, das ist es.
Das habe ich auch gelesen und hat mich auch sehr beeindruckt.
Ja.
Vor allen Dingen, dass wirklich die da mit dem Floß fahren, verunglücken und der Vater stirbt. Also das ist für ein Kinderbuch relativ martialischer Einstieg, muss ich sagen.
Ja, eben allein das permanent eigentlich, da geht es fast nur ums Essen in dem Buch, nämlich darum, wie beschafft man sich das und wie ernährt man sich und was lässt sich essen. Das hat mich auch sehr beeindruckt und das wäre jetzt das Erste, was mir komplett unweihnachtlich einfallen würde zu dem Thema.
Ja, sehr unweihnachtlich.
Aber hast du denn auch eine Astrid Lindgren oder Annette Blyton Lesebiografie als Kind und Jugendliche gehabt?
Beides. Also ich habe Astrid Lindgren, habe ich glaube ich alles gelesen und war ein großer Bullerbü-Fan, da gab es bestimmt auch tolle kulinarische Szenen, aber da fällt mir jetzt nicht so konkret ein. Und Erich Kästner, also ganz klassisch.
Ich hätte natürlich auch Blutklöße mitbringen können für Daniel, was Michel ja gegessen hat, aber ich war mal nett, hab Zuckerbrötchen gemacht.
Diesmal lieber Kekse, ja.
Aber erinnerst du dich noch an dein erstes Kinderbuch oder eines deiner liebsten ersten Kinderbücher?
Von den ganz frühen, ich müsste jetzt nachdenken. Also ich glaube, Kästner war sehr früh, das Doppelte Lottchen war für mich eines der ganz frühen Kinderbücher und das war insofern für mich auch toll, weil da ja die Hälfte der Handlung in Wien spielt. Und auch große Liebe damals so in der Grundschule war Christine Nöstlinger. Also ich habe sehr, sehr viel Nöstlinger gelesen, weil da alle so geredet haben wie wir und die Dinge so genannt haben, wie wir das getan haben. Und das war ja sonst auch eher nicht der Fall in den Büchern, die man so gekriegt hat.
Das war für mich tatsächlich sehr irritierend an den Nöstlinger Büchern, dass die da sehr seltsam geredet haben für mein norddeutsches Empfinden.
Aber da gab es ja dann immer hinten so ein Glossar, wo die österreichischen Begriffe übersetzt wurden ins Hochdeutsche. Und da habe ich mich auch immer kaputt gelacht.
Aber allein schon, dass die immer einen Artikel vor die Namen setzen.
Ja, der Franz Und die Susi. Mhm.
Das ist ja für Süddeutsche auch normal, aber für uns Norddeutsche so gar nicht. Und das hat mich sehr irritiert.
Ursula, vor deinem Hotelzimmer machen Sie es ja gerade weihnachtlich. Wie weihnachtlich ist es denn bei dir schon zu Hause? Bist du da auch schon am Wichtel aufbauen und am Tannenduft zerstäuben?
Ja, also ich habe ein ganz schweres Deko-Gen und habe auch schon angefangen, also mit Lichterketten im Haus und die Deko von Herbst auf Weihnachten umzupolen. Da bin ich jetzt mittendrin gewesen und wenn ich nach Hause komme, werde ich ja in den Lockdown hineinfahren. Und dann weitermachen, da habe ich dann eh nichts anderes zu tun.
Ja, dann wünschen wir dir eine schöne Adventszeit in der postnanskischen Deko-Welt und viel Erfolg weiter beim Schreiben von so tollen Jugendbüchern. Ganz toll.
Oh, ganz vielen Dank, da freue ich mich sehr. Ja, euch auch eine schöne Weihnachtszeit und guten Appetit mit den Zuckerbrezeln. Bin ich jetzt ein bisschen neidisch.
Die sind wirklich so lecker. Ich muss jetzt leider noch einen übrig lassen fürs Foto nachher, aber die sind, das mache ich wirklich nur unter Protest.
Ja, ihr habt Glück, dass ich nicht da bin, weil sonst wäre keiner mehr übrig.
Ja, dann.
Bis
vielen
dann.
Dank. Tschüss. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ja, wahnsinnig sympathisch.
Ja,
eine Jugendbuch-Thriller-Autorin mit Deko-Gen, sehr nett. Ja, für mich ist es noch ein Ticken zu früh für, also ich habe meinen Herrenhut da, roten Weihnachtsstern, der den ganzen Stadtteil beleuchtet.
Und der hängt ja auch bei dir bis Februar.
Bis zum 2. Februar, bis Lichtmess. Der hängt aber noch nicht.
Warten.
Genau, ich warte noch bis
dann
zum
ist auch, das ist auch besser so, dass du noch ein bisschen wartest. Ja, aber sag mal, und du liest ja nicht so viele Jugendbücher wie ich. Du hast ja Shelter gelesen.
In einem Rutsch. Mir hat das gefallen. Ich fand das toll. Ich fand es wirklich gut erzählt. Da sind gute Charaktere. Und ich fand es wirklich spannend. Bis zum Schluss die Auflösung, die kann man jetzt nicht verraten. Die kommt auch einigermaßen überraschend.
Ja.
Das Thema ist wirklich gut gewählt und es ist alles plausibel beschrieben und atemlos beschrieben, sodass man wirklich von einem Page-Turner sprechen kann. Ich habe das gestern Abend wirklich in einem Rutsch durchgelesen bis in die Nacht, weil ich dann auch wissen wollte, wie geht das jetzt aus?
Ja.
Ich fand das super.
Und das ist auch wirklich ein Weihnachtsgeschenktipp. Man soll ja nicht immer sagen, extra für Jungen, extra für Mädchen, aber ich weiß von vielen Freunden, Bekannten, dass sie sagen so, oh, 13-Jähriger, 14-Jähriger Junge liest eigentlich nicht, interessiert sich nur für Computerspiele, was soll ich tun? Und Ursula Posnanski, die Bücher sind wirklich gut. Das passt einfach total gut, weil das auch aus der Erlebniswelt der Teenager, das sind die Themen. Und es ist eben, wie du sagst, es ist so Page-Turner-mäßig, man liest so schnell. Ich finde, Shelter ist nicht eines der besten, aber auch das ist ja Geschmackssache. Ich fand eben Kryptos, was ich vorhin gesagt habe, fand ich toll. Und ein altes von ihr, was gar nichts mit Technologie zu tun hat, Säkulum, da geht es um so eine Mittelalter-Clique und das ist super, super spannend.
Das aktuelle aber Shelter ist bei Löwe erschienen, hat 430 Seiten und kostet knapp 20 Euro und hat ein sehr buntes Cover.
Schön,
das
ne?
ist auch sexy, finde ich gut.
Sexy Cover. Ja, aber es ist doch so jugendlich, ne?
Ja, ich bin ja auch noch gefühlt. Also
Total.
Die All-Time-Favorites.
So, und jetzt kommen wir zu den Herzensbüchern, zu den Lieblingsbüchern, zu den All-Time-Favorites, zu euren Lieblingsbüchern, die ihr uns geschickt habt. Da haben wir in jeder Folge immer zwei am Start und diesmal eben auch Kinder- und Jugendliteratur.
Ich habe ja schon mal bei Instagram gefragt, was ist euer liebstes oder erstes Kinderbuch? Und da wurde unglaublich viel gepostet und mir geschickt. Und viele davon waren auch meine Herzensbücher von früher. Ich habe jetzt mal ein paar mitgebracht, Daniel.
Oha.
Und du musst spontan sagen, ob du die kennst und wovon sie eventuell handeln könnten. Guck mal hier.
Ja, Else Uri, Nesthäkchens erstes Schuljahr. Das habe ich mir tatsächlich mal runtergeladen, weil ich zu Weihnachten mir da ein Essen erhoffte, eine literarische Vorspeise.
Das heißt, du hast es als Erwachsener gelesen.
Ich habe es als Erwachsener gelesen und oder angelesen und habe aber auch diese ZDF-Weihnachtsserie damals gesehen. Das
Nesthäkchen.
Als Kind. Ja, als Kind. Das war in den 80ern war das.
Ja, genau.
Ja,
richtig, immerhin, ne?
Ja.
Annemarie.
Ja.
Also das wurde ganz viel genannt und so ähnliche Bücher wie Nesthäkchen, Pucki, davon gibt es ja auch irgendwie, keine Ahnung, 20 Bände, Professors Zwillinge, Trotzkopf. Und Ariane zum Beispiel hatte Professors Zwillinge geschickt und dazu geschrieben, warum habe ich das bloß gemocht? Ist total langweilig und bieder. Und das sind eben diese Bücher, die so Geschlechterrollen natürlich ganz anders definieren als heutzutage. Frauen sollen reich heiraten und viele Kinder kriegen. Und ich habe das alles gelesen. Und ich sag mal so, ich habe nicht reich geheiratet und habe trotzdem, und ich habe einen Job. Also es hat mir irgendwie auch nicht so richtig geschadet.
Ja, man guckt ja als Literatur nicht als Kopiervorlage, sondern man nimmt es ja als Differenzvorlage. Man guckt etwas rauf und nimmt auch Differenzen wahr. Man ist ja nicht doof. Dann.
Nee, ich denke auch manchmal, Kinder werden unterschätzt, wenn man so viel Angst hat. Also ich hatte auch ein Gespräch mit einer Hörerin, die auch meinte, sie hätte es auch gelesen, Pucki. Und sie hätte es gerne gelesen. Heute fragt sie sich, was ihr daran gefallen hat und sie würde es ihren Kindern nicht geben. Und da habe ich gefragt, warum denn nicht? Da meint sie, ja, stimmt. Warum eigentlich nicht? Es ist eine Geschichte aus einer alten Zeit und genauso kann man es ja auch lesen. Man kann ja sagen, Gottes Willen, was war denn da los mit den Mädchen? Zum Glück ist es heute anders. Also ich hätte da kein Problem mit, wenn meine Kinder das lesen wollen würden, wollen sie aber nicht.
Guck mal, ich habe ja auch ein ganz uralt Buch, das gibt's gar nicht mehr, das gibt's glaube ich nur noch antiquarisch. Das habe ich auch gelesen, das ist aus den 50er Jahren, also lange vor meiner Geburt geschrieben. Es ist von A.R. Hüger, Blende auf, über zwei Jungs, so 11, 12 Jahre. Der eine spielt Mundharmonika und dann werden die von so einem deutschen Filmregisseur der Nachkriegszeit für einen Film entdeckt, aber nur einer von den beiden. Mhm. Und dann geht es um Eifersucht und die Freundschaft zerbricht und der Junge mit der Mundharmonika, der die Rolle bekommt, dessen Vater ist im Krieg geblieben. Und die Mutter muss sich so durchschlagen und die haben kein Geld und die muss noch Nebenjobs annehmen und so. Das war ja überhaupt gar nicht meine Kindheitssituation Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ich habe das Buch aber trotzdem mehrfach gelesen und es berührt mich. Ich habe vorhin noch mal drin geblättert. Immer noch eigentlich. Also das ist dann tatsächlich auch so eine Lesesituation, die ich als Junge dann gehabt habe mit 10, 12 Jahren. In dem Alter der beiden Protagonisten auch, finde ich ein ganz schönes Buch. Vielleicht kennt das ja jemand von euch. Und hat
ich kenn's
auch eine,
nicht.
Du kennst es nicht. Nee, ne? Blend Ende auf, A.R. Hüger aus dem Jahr, ich glaube 51 oder so ist das.
Kenn ich
also
überhaupt
Anfang
nicht.
Der 50er Jahre. Habe ich mal hier so als kleines
Museum.
Aber du hast
nicht so viele Kinderbücher
gelesen,
oder? Kinderbücher
guck mal
gelesen.
Hier. Ja, genau. Nur Fünf Freunde, nein, habe ich, das kenne ich denn wirklich, kannte ich nur aus dem Fernsehen. Also ich habe als Kind nicht so wahnsinnig, meine Lesebiografie startet deutlich später. Also meine
Aber was
intensive.
Hast du denn gemacht die ganze Zeit als Kind? Man hatte doch nichts damals.
Man hatte doch nicht.
Kein Computer.
Ich habe viel draußen gespielt und so und habe viel Musik gemacht und so.
Ja?
Das habe ich schon
und
gemacht.
Lesen kam gar nicht vor?
Lesen, doch, nein. Das ist also gar nicht, aber nicht so intensiv, dass ich jetzt irgendwie Enid Blyton die Gesamtausgabe irgendwie Tag und Nacht
so wie
gelesen
ich.
Hätte. Also ich habe tatsächlich, mein Vater hat mir viel vorgelesen damals auch schon, Robinson Crusoe zum Beispiel.
Ach, sowas Bildungsbürgerliches.
Ja, so ein bisschen. Und Theodor Storm tatsächlich.
Oh Gott.
Und ja, der kleine Hebemann und so. Ja, sowas.
Siehste, ich habe nur so einen Trash gelesen.
Aber die Lese, also dass ich bin nicht über Kinder- und Jugendliteratur zum Lesen gekommen. Das ist tatsächlich erst später passiert.
Enid Blyton wurde auf jeden Fall auch sehr viel genannt bei Instagram von Katrin, von Bettina und auch Eva aus dem Allgäu hat uns Enid Blyton ans Herz gelegt. Barbara hat sogar ein Foto von den Arnold-Kindern geschickt. Das ist so eine Enid Blyton-Serie, die ich natürlich auch komplett durchgelesen habe. Die heißen heutzutage aber anders. Sehr verwirrend. Die verwegenen Vier. Und guck mal, das hier, kennst du das auch nicht?
Da steht
kannst du das lesen?
Wolfgang Ecke, wer knackt die Nuss? Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Nein.
Nein.
Das ist so lustig. Das habe ich unglaublich viel gelesen. Das sind so Krimi-Kurzgeschichten zum Mitraten. Da musste man am Ende immer raten, wer der Täter ist oder mit so zusammen ermitteln.
Ach so.
Haben auch Leute geschickt. Mhm. Und auch so Bücher wie Sandra, Detektivin in Jeans. Das waren so Schneiderbücher.
Oh,
da gab es unendlich viele. Die waren alle im Prinzip ähnlich. Oder natürlich, was natürlich, hast du bestimmt auch nicht gelesen.
Billy und Zottel.
Bille und Zottel.
Bille und Zottel. Guck mal, schon am Titel. Ich scheitere schon am Titel. Nein, ich, der Dame komme ja Pferdebücher. Ja, das ist ja also.
Sag mal nicht, dass Pferdebücher nur was für Mädchen sind, ne?
Nein, aber ich bin. Nein, das war nicht meins. Das war überhaupt nicht meine Welt. Nein, nein, nein.
Pferdebücher habe ich auch super viel gelesen, obwohl ich nie geritten bin.
Was ist denn das Genre Pferdebücher? Also, das spielt denn immer auf irgendwelchen Pferdehöfen oder wie?
Das Genre Pferdebücher, ja, der Plot ist praktisch immer so. Mädchen haben ein Pferd oder sind auf einem Pferdehof, wo sie ein Pferd mit betreuen, was ich schon mal super fand.
Obwohl, also richtig so Sehnsuchtsort, ja,
aber
Pferdehof,
obwohl
oder?
Ich, wenn du mich gefragt hättest, möchtest du gerne ein Pferd haben, hätte ich gesagt, nein, ich habe total Angst vor Pferden. Und dann schlafen die immer bei dem Pferd im Stall. Das fand ich super, aber das hätte ich nie selbst gemacht. Da hätte ich Panik bekommen. Oh ja, und dann erleben die halt so Abenteuer mit den Pferden.
Ach, dann erleben die sozusagen stellvertretend deine geheimen Wünsche, für die du denn nicht mutig genug bist im
sozusagen,
Leben.
Sozusagen, ja.
Ah, okay.
Also ich fand das schon eine sehr, sehr romantische Vorstellung, so mit Pferden so auf du und du zu sein. Aber ich hätte es mich gar nicht getraut. Mal abgesehen davon, dass es nicht zur Debatte stand, dass ich ein Pferd habe. Aber jetzt hier der Klassiker.
Lauter weiße Flecken. Anne of Green Gables, genau.
Da sehe ich das auch weiße Fläche, weiße, in Daniels
weiße Fläche
Gesicht.
In Daniels Gesicht. Dann, das ist mir natürlich ein Begriff und ich kenne das tatsächlich auch noch von der Verfilmung. Aber dieses sehr dicke Buch, das da bei dir liegt, das habe ich auch nicht gelesen. Also wie gesagt, ich hatte eine andere Lesebiografie.
Aber Anne of Green Gables, ganz, ganz viele Nachrichten habe ich zu Anne of Green Gables bekommen von Birgit, Tatjana, Eva. Und Viktoria aus München hat uns gemeldet, sie hat die Reihe als Teenager jedes Jahr aufs Neue im Frühling gelesen, denn die Handlung setzt im Frühling ein oder im Juni so. Es geht ja um das Waisenkind Anne, die auf den Hof von Matthew und seiner Schwester Marilla kommt, die beide schon so älter sind. Die wollten eigentlich einen Jungen, der auf dem Hof hilft. Und sie kriegen dann durch einen Fehler des Waisenhauses so ein mickriges, ganz dünnes Mädchen, die natürlich dann nicht auf dem Hof so richtig helfen kann. Ihre Befürchtung, deswegen wollen sie eigentlich zurückgeben.
Oh.
Aber sie behalten sie dann und sie wachsen dann auch zu einer Familie zusammen. Und das ist auch eine ganze Reihe mit ganz vielen Bänden. Und Viktoria, das fand ich sehr lustig, hat uns gefragt in ihrer Mail, ist Annes eher opulente Beschreibung von Dingen eher kitschig aus eurer Sicht? Ihr seid da ja eher streng, was das angeht. Jetzt kannst du natürlich nicht beantworten.
Kann ich nicht beantworten, weil ich sie gelesen habe. Also ich bin ja für Kitsch und für Pathos immer ganz gut zu haben.
Ich würde mal sagen, das ist dein Buch.
Das ist mein Buch.
Denn da ist sehr viel Pathos drin.
Ich nehme es mit auf die Nordseeinsel jetzt in meinen Urlaub.
Mach das mal. Ja, genau. Ich bin ja bei Kinderbüchern, was Pathos angeht, super gnädig. Insofern nein, nicht zu viel Kitsch. Und ich hab das vor ganz langer Zeit gelesen und es dann durch die Netflix-Serie neu entdeckt. Es gibt ja diese großartige Netflix-Serie. Das ist gerade neu übersetzt erschienen, von Bettina Münch übersetzt, bei Atrium, neue Ausgabe. Und ich habe es jetzt nochmal gelesen. Und es ist herrlich. Es ist einfach herrlich. Und ich möchte jetzt eigentlich auch nach Prince Edward Island reisen. Da spielt das im Norden von Kanada. Ah. Und da steht dieser Hof, wo die wohnt, kann man sich angucken. Tja, Daniel, da gehst du nicht mit deinen Träumen.
Da gehe ich dann nicht mehr. Nee,
ich möchte lieber nach Prince Edward Island reisen, als ein Pferd haben.
Oh, das ist ja schon meine Aussage. Ich habe ein Jugendbuch mitgebracht, das ich nicht als Jugendlicher gelesen habe, sondern jetzt gerade als Erwachsener neu. Es war ein Tipp von zwei Hörerinnen, nämlich von Margarete und von Jule. Andreas Steinhöfel, Mitte der Welt. Und ich muss sagen, das war mein Lieblingsbuch diese Woche.
Das dachte ich mir. Ich wusste, dass es dir gefällt.
Du hast es mir gegeben, auch zum Lesen. Es ist ein ganz tolles Buch. Margarete schreibt, ich habe es auf jeden Fall schon häufiger verschenkt. Und Jule schreibt, ich habe das Buch in einem Seminar zur Postmoderne gelesen und es hat mich seither nicht mehr losgelassen. Es ist wirklich wunderbar geschrieben.
Ein Seminar zur Postmoderne.
Ja, interessant, ne? Also Aha. Das ist nicht nur so hier so ein oberflächliches Zeugs irgendwie so, sondern das hat schon richtig Gewicht. Es geht um Phil, der ist 17 Jahre alt und er erzählt seine Geschichte. Es ist ein Junge mit alleinerziehender Mutter und mit einer Zwillingsschwester, Diane, die so ein bisschen komisch ist, zu der er und seine Mutter irgendwie nicht so richtigen Zugang haben. Und die leben in einem großen, eher unheimlichen Haus und man weiß gar nicht genau, in welchem Land das ist. Es ist irgendwo in Europa, es könnte in Irland sein, in Frankreich, in Deutschland, in England, irgendwo da. Es wird nicht genau gesagt, wo. Und es geht ums Erwachsenwerden in diesem Buch, wie Phil erwachsen wird. Es geht um die Suche nach seinem Vater. Seine Mutter, Glass, die hat gern Männerbekanntschaften, also sehr gern und hat auch eine gewisse Reputation.
Sehr gern.
Und sie listet die auf so einer Liste und er weiß nur, sein Vater ist die Nummer 3. Und er weiß sonst nichts über seinen Vater. Und dann verliebt Phil sich auch in einen Mitschüler, also er ist schwul. Es ist eine wunderschöne Coming-out-Geschichte. Das liest man wirklich herrlich gern. Die Figuren sind super. Die Familiengeheimnisse, die nach und nach aufgeblättert werden. Und das ist so eine runde, tolle Coming-of-Age-Geschichte, ein Sprung ins Erwachsenwerden. Es geht auch um so eine kleine Figur, so eine Art schwarze Glasfigur, die ihn in seiner Kindheit begleitet und die dann, Achtung Spoiler, irgendwann zerspringt. Ein Marker der Kindheit, der plötzlich dann nicht mehr da ist, weil er kaputt gegangen ist. Ganz toll, also natürlich auch ein bisschen metaphernreich. Und wenn man
sehr metaphernreich.
Wenn man genau liest, dann sind diese ganzen Figuren, die so wunderschön lebendig sind, auch Archetypen. Es gibt zum Beispiel Diane, die ist wie die Göttin Diana. Eine Göttin der Jagd, mit so Pfeil und Bogen ausgestattet. Visible, dieses unheimliche Haus, das ist der Ort, der wie ein Apollon-Tempel, wo dann steht, also in der Antike, erkenne dich selbst. Das ist die Mitte der Welt, wo man sozusagen einen Resonanzraum hat, in dem man erwachsen wird. mit den ganzen Unbilden und den ganzen Widrigkeiten des Lebens. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig verkopft, aber es ist 0,0.
Gar nicht.
Nein, wirklich nicht. Es steckt eben auch drin in diesem Roman. Da ist nichts kontrolliert. Das lebt und lebt und klingt weiter. Und ich sag mal, Papperlapapp-Jugendbuch. Ich bin schon fast in diesem Ohrensesselalter. Jetzt bin ich der Großvater. Modus. Und ich habe das wirklich super gern gelesen. Wirklich Chapeau, Andreas Steinhöfel, Die Mitte der Welt, 472 Seiten. Im Carlsen Verlag für im Taschenbuch, ich sag mal, Schnäppchen, 10 Euro.
Ja, wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt nachholen. Ein ganz, ganz tolles Buch. Und es funktioniert immer noch, obwohl es schon vor vielen Jahren erschienen ist. Und was du gerade sagtest, ist ja auch immer mein Appell. Egal, ob man erwachsen ist oder Kind, man kann gute Kinder- und Jugendbücher in jedem Alter lesen.
Mein Freund und Kollege André, der liest nicht so wahnsinnig viel. Und das ist ein Buch, das er, als ich ihn erzählt habe, ich wollte ihm das empfehlen, habe gesagt, das ist was für dich. Und dann meinte er tatsächlich, das kenne ich schon, das habe ich gern gelesen. Also das ist wirklich ein Buch, das auch Menschen, die nicht so gern und so viel lesen, auch packt. Wirklich.
Und kommt das
Figur.
Auf deine Weihnachtsgeschenkliste?
Das kommt auf meine Weihnachtsgeschenkliste, tatsächlich. Das ist, wie gesagt, mein Lieblingsbuch diese Woche gewesen.
Kannst du bitte Anne of Green Gables auch
Das
mit
kommt
aufnehmen?
Als nächstes. Das nehme ich mit in meinen Urlaub.
Okay.
Also es sind jetzt tatsächlich noch 3 von diesen Zuckerbrezeln da.
Dann gönn dir doch noch eine.
Einen. Genau, dann nehme ich Daniel, mal den, der nicht so gut, nicht so perfekt gelungen ist.
Ja, der perfekte muss fürs Foto
bleiben.
Ich
nehme mal den hier, schau mal. Die sind wirklich sehr lecker.
Ah. Ja, ich sag dir, Astrid Lindgren ist so herrlich für Essen. Da werde ich bestimmt mit einem gewissen Abstand nochmal was draus kochen oder backen. Ich kann ja besser backen als kochen. So, bist schon aufgeregt fürs Quiz? Letzte Folge war ja ein bisschen schwierig für dich, ne? Das Quiz.
Ja, ich bin so gerade noch mit erhobenem Haupt oder ne, so halbwegs rausgekommen. Ich hoffe, es ist diesmal, du hast jetzt freundlichere Fragen vorbereitet.
Ich habe sehr freundliche Fragen vorbereitet.
Na gut.
Das Quiz.
Gut, dann fange ich mal an. Die erste Kategorie ist Buchhelden und Heldinnen, natürlich auch Thema Kinderbuch. Welche der folgenden Personen stammt nicht aus einem Erich Kästner Buch?
Oh.
Und weil es sonst zu leicht ist, Daniel, habe ich jetzt mal 4 fürs Multiple Choice. A. Ponyhütchen. B. Der Nichtraucher. C. Kommissar Glockner. Oder D. Luise Palfi.
Der Nichtraucher ist aus dem fliegenden Klassenzimmer.
Richtig.
Jawohl. Kommissar Glockner klingt nach Emil und die Detektive. Und was war das andere? Pony was?
Ponyhütchen.
Und das andere?
Luise Palfi.
Also ich finde, Ponyhütchen klingt jetzt nicht so nach Erich Kästner. Deshalb würde ich jetzt, jetzt guckst du so komisch. Also
ich würde jetzt
Ponyhütchen einloggen.
Du möchtest Ponyhütchen einloggen. Ah. Das ist leider falsch. Oh. Ponyhütchen ist aus Emil und die Detektive.
Ah.
Mhm. Luise Palfi ist eine des doppelten Lottchens. Mhm. Lotte und Luise heißen die ja. Und Kommissar Glockner. Kommissar Glockner ist der Vater von Gabi Glockner.
TKKG.
Und die Personenbeschreibung
Gabi, die Pfote.
Warte. Die Personenbeschreibung von Kommissar Glockner ist: Er trägt gern Trenchcoats, fährt BMW-Limousine, in deren Kofferraum 4 Fahrräder passen. Ich finde allein das schon ist so 80er-Jahre-mäßig. Und jetzt pass auf, Zusatzfrage.
Oh.
Wofür steht TKKG?
Ja, Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi.
Ja, und dafür möchte ich dich mit einem kleinen musikalischen Leckerbissen belohnen.
TKKG! Juhu! TKKG!
Brillant gesungen, möchte ich sagen.
Die einen sagen so, es ist eher so ein bisschen Zwölftonmusikmäßig. TKKG, da gab es damals bei der Verfilmung, habe ich einen Leserbrief, als 12-Jähriger meine ich, an die Hör zu geschrieben, der ist abgedruckt worden, wo ich gesagt habe, na, das ist ja ganz anders als in den Büchern. Also ja. Hab dann wirklich kritisiert und hab dann wirklich gesagt, ja, nur Gabi, die war toll. Den Leserbrief habe ich sogar noch, habe ich ausgeschnitten, ist noch zu Hause.
Wirklich?
Daniel Kaiser, 12, genau, mit Kritik an mangelnder Authentizität und Buchtreue.
Aha.
In Sachen TKKG.
Ich würde sagen, da hast du dich schon früh für diesen Podcast qualifiziert. Kannst du das bitte fotografieren? Das tun wir mit in unsere Bildergalerie.
Wo ich es finde, genau.
Absolut. Herrlich, TKKG. Ich habe natürlich auch jeden Band gelesen, bis ich dann irgendwann altersmäßig ausgestiegen bin. Ich glaube, es gibt ja 2000 Bände oder so. Und ich habe es dann als Erwachsene nochmal gelesen, weil ich dachte so, boah, das fand ich früher so super.
Das kann man nicht mehr lesen.
Geht gar nicht.
Nein, das hat auch so eine ganz komische, von dem Spirit, der ist doch sehr...
Super bieder. Oh, das kann man gar nicht lesen. Ich konnte wirklich nur 10 Seiten, danach dachte ich so, Gottes
Also wirklich 3 Fragezeichen als das andere Gegenmodell.
Ja, oder Enid Blyton, das kann man sehr gut noch lesen.
Es gibt Sachen, die man auch noch lesen kann von damals. Aber so TKKG ist doch sehr, sind nicht gut gealtert.
Nicht gut gealtert.
Ich habe eine Quizfrage von Lynn mitgebracht. Sie hat gesagt, das ist was für Katharina.
Oh Gott.
Und zwar ein Litty-Click. Die Person, die wir suchen, besaß einen weißen Pudel namens Basket. Die Person hatte zahlreiche Begegnungen mit namhaften Schriftstellern, mit Künstlerinnen und Künstlern, vor allen Dingen der frühen 20er Jahre. Achtung, das ist ja dein Triggerwort.
Oh Gott.
Mit Picasso, mit Matisse, mit Georges Braque und auch zu F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway hatte sie in ihrem Salon Kontakte. Die Lebensgefährtin der Person hieß Alice B. Toklas. Und jetzt reckt Katharina ihre beiden Finger wie eine Wimbledon-Siegerin.
Ja, genau. Weil ich endlich mal was bei Litty Click weiß, bevor der letzte Hinweis kommt.
Ja.
Gertrude Stein.
Ja, so ist es. Genau so ist es. Ich hätte jetzt auch gesagt, ihr Bruder Leo, mit dem sie zusammenlebte, hat sich von ihr getrennt, weil er nicht mehr klar kam mit dieser lesbischen Beziehung und weil Gertrude Stein den Kubismus so toll fand. Leo hasste Picassos Kunst und hat gesagt, ich kann es nicht mehr. Und dann haben sie sich getrennt und er hat dann auch von ihrem Tod, sie haben nie wieder miteinander gesprochen und hat dann von ihrem Tod auch nur aus der Zeitung erfahren. Irre.
Ja. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose.
Ja,
um mal was Bildungsbürgerliches einzuwerfen.
Vielen Dank, Lynn, für diese schöne Frage. Es war wirklich eine Frage für Katharina. Und wenn ihr Fragen habt für uns, wir freuen uns immer über Quizfragen, schreibt an eatreadsleep@ndr.de.
Ich habe jetzt noch Kategorie Buchmarkt, eine Schätzfrage.
Oh, ja.
Wie viele Kinder- und Jugendbücher erscheinen pro Jahr in Deutschland?
Boah.
Ich könnte die Frage bestimmt nicht beantworten. Ich kann mit Zahlen überhaupt nicht.
Ja, das kann ja alles sein.
Einfach interessant. Ich habe hier natürlich Multiple Choice.
Ja.
A. Etwa 15.000. B. Etwa 11.000. Oder C. Etwa 8.000.
Na, jetzt muss ich über diese Küchenpsychologie. Also ich würde das dann irgendwas in der... Also 8.000 ist ja schon eine hohe Zahl. Das ist ja eine wahnsinnig hohe Zahl. Jedes Jahr, meinst du?
Jedes Jahr in Deutschland.
In Deutschland?
Also es schwankt natürlich von Jahr zu Jahr.
Na,
also
klar.
War jetzt für die letzten 2-3 Jahre.
Also ein richtig gutes Multiple-Choice wäre gewesen 8.000, 80.000 oder 800.000. Da hätte ich eine Chance gehabt, aber das liegt
Ach
ja sehr
so,
nah
das
beieinander.
Das war zu nah beieinander.
Ja.
Jetzt kann ich das also aber spontan nicht mehr abwandeln.
Ich sag jetzt einfach, na gut, dann sage ich die Mitte, 11.000.
Siehst du, und den Fehler hat Jan schon mal gemacht. Die Mitte zu sagen, ist nie gut bei sowas.
Ja, genau.
Es sind 8.000 tatsächlich, 8000, etwa 8.000, ja. Wie gesagt, es schwankt mal, aber 2020, also die letzte Zahl, die es gibt, da waren es 7.932, was wirklich, wirklich viel
das ist.
Auch
viel.
Hast du ja schon gesagt,
ja.
Das ist echt viel. Muss man sich immer mal klar machen. Und viele davon überleben ja auch nicht mehr als eine Saison. Die werden dann auch vom Markt genommen. Mhm. Und deswegen sind gute Tipps ja so wertvoll.
Wie die, die wir heute hier gehört haben in unserem Eat, Read, Sleep Schwerpunkt. Ich habe noch einen Litty-Click mitgebracht, der ist von mir, es ist ein Mann.
Zweimal die gleiche Kategorie, ist ein bisschen lame, Daniel.
Also hier keine Abzüge in der B-Note, ganz dünnes Eis. Also ein Mann und das ist ganz interessant, der hat sich selbst als überzeugten Nationalsozialisten bezeichnet, war so als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Am Ende strandete er im Sudetenland und kehrt dann zu Fuß und per Rad vom Sudetenland zurück nach Norddeutschland. Er ist auf Helgoland geboren. In den 50er Jahren sind erste Geschichten für Kinder erschienen und eine dieser Kindergeschichten ist die tierische Variante einer bekannten Wagner-Oper.
Also ich sag jetzt mal, welchen einzigen Schriftsteller aus Helgoland
du kannst auch noch einen weiteren Tipp oder möchtest du gar keinen weiteren Tipp?
Doch, ich habe ja schon das erste vor dem letzten Tipp gelöst. Ich kann jetzt einfach abwarten.
In einem autobiografischen Roman erzählt er von seiner Homosexualität in seiner Jugend auf der Insel Helgoland, hat er nämlich auch einen großen homosexuellen Prozess erlebt. Und sein bekanntestes Buch wurde verfilmt mit Tommy Orner.
Ja. Ich könnte
ja, du könntest
jetzt,
ja, dann lock doch jetzt.
Ich lock jetzt ein.
Ja,
bitte. Ich war so voll fasziniert.
Ja.
Also James Krüss.
Ja, richtig.
Diesen Sudetenteil wusste ich tatsächlich nicht aus seinem Leben. Und Tim Thaler ist natürlich mit
Oder
Tommy
Orner. Oder das verkaufte Lachen.
Mein Gott, ich war so verliebt in Tommy Orner. in Tim Thaler.
Ja.
Der war so niedlich da.
Fandst du?
Oh, ich habe diese Serie so geliebt. Ehrlich gesagt,
die war ganz schön düster, ne?
Ja, aber die war auch sehr lustig. Weißt du nicht, wenn diese Nonne...
Ach, das stimmt allerdings, ja.
Die da immer rumgelaufen ist und diese schöne Musik. Aber dann hier der Baron, Dingsbums, Dingsbums, wie hieß der nochmal? Hm. Ah, ich weiß, wie der hieß. Weißt du, das habe ich gerade nochmal nachgelesen. Der hieß nämlich Teufel, doch, der hieß Teufel rückwärts. Ach so, und dann französisch ausgesprochen.
Ja.
Le Fouet.
Ah, okay, Le Fouet, ja.
Also mit T, was man aber nicht mitspricht. Tricky, oder?
Aber ich meine, Teufel.
Ja, der war der Teufel, der war so böse.
Ja.
Aber Tommy Orner, mega.
Und die Wagner... Geschichte ist der Sängerkrieg
der, Sängerkrieg der Heidehasen. Ach, genau. Klassiker-Hörspiel beim NDR. Ja, genau, spielen wir jede Ostern.
Ja, genau. Sängerkrieg der Heidehasen. Ja. Nimmt Bezug auf Tannhäuser, natürlich auf die Meistersinger von Nürnberg und auch, es gibt auch so ein paar Lohengrin-Motive. Es ist im Prinzip eine Parodie auf Wagner auch.
Das lief gut gemacht.
Das lief für dich ja wieder sehr gut.
Für dich lief es auch sehr gut. Also, du hast ja nach...
Nein.
Kommissar Glockner, als ich ein bisschen nachgeholfen habe, wusstest du es ja
mit TKKG. Die Zusatzfragen habe ich gewusst. Na gut. Ja, dann sind wir fast am Ende. Das Quiz ist gewonnen oder verloren. Fast alle Kekse sind aufgegessen.
Deine Fika ist zu Ende,
meine Fika ist zu Ende. Jetzt geht's nochmal in die Arbeit und zwar darf ich jetzt auslosen das Buch von der Bestsellerliste, von der Spiegel-Bestsellerliste und der Independent-Liste, das Jan und du, das ihr beim nächsten Mal in der nächsten Woche gelesen haben werdet und lesen müsst.
Ich gebe dir die Dose.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Ich schüttel nochmal.
Ich habe einen Wunsch, was gezogen werden soll.
Ja, ich versuche ihn zu berücksichtigen.
Soll ich vorher sagen, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir das neue Buch von Ken Follett.
Das ist aus der Thriller. Wie heißt der nochmal?
Never.
Never.
Und das liegt nämlich schon bei mir auf dem Schreibtisch und ich hatte noch keine Zeit, es zu lesen. 1000 Seiten oder so.
Okay, ich gebe alles, Katharina. Und ich sag jetzt einfach mal Stopp.
Stopp.
Genau, jetzt nehme ich mal hier. Und es steht drin.
Ja, was?
Anne Gesthusen.
Das ist doch die Frau von Frank Plassberg. Anne Gesthusen.
Aha, wir sind schließlich wer?
Ja, das habe ich schon angefangen, immerhin.
Immerhin. Bester Eindruck?
Nicht kenne Follett. Bisschen bieder. Ich hoffe, dass das nicht so ähnlich am Ende wird wie Bernhard Schlink, wo wir auch gesagt haben, ein bisschen bieder. Egal. Das lese ich jetzt mit Jan.
Ja, und lest es doch gern mit und diskutiert mit uns mit. Schickt uns eure Meinung zu Anne Gesthusen. Wir sind schließlich wer. Schreibt an eatreadsleep@ndr.de.
Genau, und wenn ihr mögt, meldet uns auch gerne dahin ein Foto eures ersten oder liebsten Kinderbuchs, damit unsere Bildergalerie, die wir jetzt schon ein bisschen angefangen haben, noch weiter wächst. Und ihr könnt ja jetzt schon mal gucken auf ndr.de/eatreadsleep und auf dieser Seite gibt es, wie gesagt, auch alle Bücher, die wir heute vorgestellt haben und das Rezept für Abbe Nilssons Zuckerbrezeln.
Lecker waren die, ganz toll. Einen darf ich ja noch, glaube ich.
Ja, wenn dann noch einer fürs Foto schöner fürs Foto übrig ist, dann ja. Ja.
Ja, das war's für heute mit Eat, Read, Sleep.
Genau, diesen Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App Store runterladen.
Ja, jetzt bis Weihnachten wöchentlich Eat, Read, Sleep.
Volle Dröhnung, Eat, Read, Sleep, damit ihr auf jeden Fall genug Bücher zu Weihnachten verschenken könnt.
Und selbst lesen könnt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.